Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Dass der Mann arbeitet und die Frau zu Hause auf die Kinder aufpasst, das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Häufig sind beide Eltern berufstätig und teilen sich die Arbeit zu Hause auf. Was aber nicht heißt, dass das auch gleichberechtigt abläuft. Immer noch sind es vor allem die Mütter, die trotz Berufstätigkeit Karriereknick und weniger Gehalt hinnehmen müssen. Eine aktuelle Studie setzt da jetzt noch einen drauf. Offenbar werden junge Mütter deutlich seltener überhaupt zu Bewerbungsgesprächen eingeladen als Väter oder Frauen ohne Kinder. Darüber reden wir gleich. Außerdem, wir begleiten in dieser Sendung Lehramtsstudierende auf eine Schatzjagd, das Objekt der Begierde, gute Schulpraxis. Ich bin Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Der Equal Pay Day ist ja, wenn man so will, ein beweglicher Feiertag. Bis zu diesem Tag müssen Frauen arbeiten, damit sie das Gleiche verdienen wie ihre männlichen Kollegen bis zum Ende des Vorjahres. Und na klar, dieser Tag ist nicht immer gleich, aber ebenfalls klar, verschwinden wird er auch deswegen nicht. Aktuelle Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung unterstreichen das jetzt nochmal. Sie zeigen vor allem zwei Dinge. Die Gehaltslücke, die wächst im Laufe des Berufslebens noch. Und, auch ganz wichtig, es gibt offenbar bereits im Kopf eine Gehaltslücke. Was heißt das? Offenbar finden sowohl Männer als auch Frauen es in der Mehrheit gerecht, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Soweit die Ergebnisse vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und offenbar gilt diese Lücke im Kopf auch für Selbstständige, die ja zum Beispiel oft Honorare verhandeln müssen. Zeit für den dritten Teil unserer Serie über Frauen in Führungspositionen.
Nur mit Quote oder was? Wie gelangen Frauen in Führungspositionen?
Heute über selbstständige Frauen. Es machen sich zwar immer mehr Frauen in Deutschland selbstständig, aber sie sind und bleiben Ausnahme. Das will die Genossenschaft Weiberwirtschaft ändern und hat in Berlin Mitte Europas größtes Gründerinnenzentrum gebaut. Hier bekommen Frauen, die gründen wollen, Beratung und Unterstützung. Stefanie Gebert hat für unsere Serie die Weiberwirtschaft besucht.
Wenn jemand im Unternehmen anruft, dann ist häufig die erste Frage, kann ich mal den Chef sprechen? Und dieser Moment, um klarzumachen, dass es in diesem Fall eine Chefin ist, die kann einen Unterschied machen in der Geschäftsbeziehung.
Und zwar einen recht großen Unterschied. Und darüber ist Katja von der Bay heute noch genauso empört wie vor 30 Jahren. Die Zeit, als die studierte Kunsthistorikerin in der westdeutschen Frauenbewegung aktiv war. Hier fand sie Mitstreiterinnen, mit denen sie entschied, wenn wir in der Geschäftswelt genauso erfolgreich sein wollen wie die Männer, müssen wir uns selbst helfen. Entstanden ist die Weiberwirtschaft, eine Genossenschaft von Frauen. Die Mitglieder helfen einander bei der Unternehmensgründung, empfehlen und fördern sich gegenseitig. Herzstück ist ein gemeinsamer Gewerbehof an der Anklamer Straße in Berlin,
wo die Frauen ihre Geschäftsräume finden, aber gleichzeitig die Vernetzung vor Ort haben und bestimmte Hilfsangebote, die für Frauen besonders relevant sind, wie zum Beispiel einen eigenen Kindergarten.
Das heißt, Büros, Ladengeschäfte, Werkstätten und Ateliers sind hier auf zwei Höfe und rund 7000 Quadratmeter verteilt. Alles in Frauenhand und alles Neugründungen. Wer hier startet, bekommt die Räume erstmal zu günstigen Konditionen. Wenn das Geschäft dann gut läuft, steigt die Miete. Außerdem hilft die Infrastruktur. Im Restaurant gibt es günstigen Mittagstisch und Gelegenheit zum Austausch. Ein Kita-Platz ist für alle Mitglieder garantiert. Denn nach wie vor ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein großes Thema. Und sie ist Teil der Motivation von Frauen, überhaupt eine eigene Firma zu gründen, weiß Jutta Overmann von der Gründerinnenzentrale, die mit der Weiberwirtschaft kooperiert. Viele Frauen, so die Erfahrung, gründen nach der Elternzeit.
Das ist eine Phase, wo Frauen gerade mal sagen, ich könnte auch mal etwas ausprobieren. Und sie sehen die Schwierigkeit der Vereinbarkeit. Wenn ich zurückgehe, wieder dahin, wo ich vorher war, lässt es oft wenig oder nicht so gut vereinbaren. Und dann sehen sie die Selbstständigkeit dort auch als eine Chance.
Bis es soweit ist, gibt es für Frauen allerdings viele Hürden zu überwinden, die sich Männern nicht stellen, so die Erfahrung von Overmann und Katja von der Bay. Etwa wenn es ums Geld geht.
Uns wurde berichtet von Bankgesprächen, wo gefragt wurde, warum macht denn Ihr Mann nicht mit? Bis hin zu der Frage, wie viel Venture-Kapital, also großes Geld, bekommen Frauen für ihre Gründung. Da gibt es international Zahlen, die zeigen, dass Frauen viel, viel, viel weniger Geld kriegen als Männer.
Auch hier springt die Weiberwirtschaft, wenn auch nur begrenzt, ein. Für Frauen, die Startkapital brauchen, kann ein Mikrokredit organisiert werden. Beim Thema Geld geraten Frauen allerdings auch oft an eigene Grenzen. Stichwort Bescheidenheit.
Das ist immer ganz hochwertige Arbeit. Aber dass das auch dann sich in einem Stundensatz beispielsweise ausdrücken muss. Nein, am Anfang brauche ich ja nicht so viel. Und wissen Sie, ich will ja auch nicht reich werden. Zwei Dinge, die wir immer hören. Und das ist Prägung.
Ja, ja, Mädchen kriegen in Deutschland weniger Taschengeld. Das zieht sich durch. Ne?
Dazu gehört auch Preise verhandeln. Das versucht Jutta Overmann bei Beratungsgesprächen oder in Seminaren den Frauen mit auf den Weg zu geben.
Es setzt eine Klarheit voraus, dass ich meine Preisuntergrenze kenne. Drunter mache ich es nicht. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass auch dann am Markt zu vertreten, nicht nur einen Preis kalkulieren, da können Sie jedes Preiskalkulationsseminar besuchen, aber einen Preis durchzusetzen. Das mit einer Klarheit, das ist richtig Arbeit.
Zu dieser Arbeit gehört, dass Frauen bei Geschäftspartnerinnen und Partnern sowie der Kundschaft um Anerkennung und Vertrauen kämpfen müssen. Nicht selten heißt das, das Spiel, zu dem auch männliches Imponiergehabe gehört, auch gegen die eigenen Überzeugungen mitspielen, rät Katja von der Bay und zitiert lächelnd eine befreundete Geschäftsfrau, die ihr erzählte:
Ich habe mir das größte Auto gekauft, was es irgendwie am Markt gab, und fahre damit beim Kunden vor, damit er gleich weiß, er kann mich nicht mit Peanuts abspeisen.
Der Verein Weiberwirtschaft hilft jungen Gründerinnen beim Start eines Unternehmens. Und das ist, wir haben es gerade gehört, oft eine Option nach der Elternzeit, wenn man da so kleine Kinder hat. Dass der Arbeitsalltag schwieriger zu organisieren ist, wenn man Kinder hat, das werden die meisten Eltern wahrscheinlich ohne zu zögern unterschreiben. Aber offenbar gilt auch das, die Chancen auf einen Job oder besser gesagt überhaupt zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, die sinken, wenn man Kinder hat. Aber aufgepasst, nicht für alle Eltern, sondern nur für die Mütter. Das ist das Ergebnis einer Studie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Die Studienautorin ist Lena Hipp und sie ist am Telefon. Frau Hipp, hallo.
Hallo.
Also, Frau Hipp, schlechtere Chancen für junge Mütter. Nennen Sie erstmal die konkreten Zahlen. Was haben Sie herausgefunden?
Genau, wir haben ein Experiment durchgeführt und im Rahmen dieses Experiments haben wir Bewerbungsunterlagen von Müttern und Vätern konstruiert, die vergleichbar waren, also dass sie gleich lang Arbeitserfahrung hatten und an ähnlichen Instituten studiert haben, genau, dass sie gleich alt waren. Und diese Männer und Frauen, die haben wir jeweils einmal ein Kind haben lassen, einmal haben wir in ihren Lebenslauf geschrieben, dass sie kein Kind hatten. Und diese Bewerbungen, knapp 800, haben wir dann zufällig verteilt auf offene Jobangebote verschickt. Also Stellenausschreibungen haben wir beantwortet. Und dann haben wir einfach geguckt, wer wird denn eingeladen? Werden die Väter häufiger eingeladen als die kinderlosen Männer? Werden die Mütter seltener eingeladen als die kinderlosen Frauen? Und das Ergebnis war folgendes, dass wir bei den Männern keinen Unterschied gefunden haben. Also es war unerheblich, ob ich ein Kind im Lebenslauf stehen hatte oder nicht. Bei den Frauen haben wir aber gesehen, dass die Frauen zu rund einem Viertel seltener eingeladen wurden, wenn sie in ihrem Lebenslauf angegeben hatten, dass sie ein dreijähriges Kind zu Hause haben.
Jetzt ist natürlich die Frage nach dem Warum. Woran liegt das? Traut man jungen Müttern einfach nicht zu, dass sie im Job Leistung bringen, wenn sie ein Kind haben?
Das nicht unbedingt, aber so wie die Arbeitsverteilung heute noch ist zwischen Männern und Frauen, ist es eben so, dass die Frauen weiterhin den Löwenanteil in der unbezahlten Arbeit und in der Kinderbetreuung schultern. Und es sind eben heutzutage noch immer die Frauen, die mal zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist, die früher gehen müssen, weil ein Elternnachmittag ist. Genau, und das ist natürlich was, was Arbeitgeber womöglich abschreckt, Mütter im Vergleich zu Nichtmüttern einzustellen.
Aber wenn man jetzt weiß, dass das so ist, dass eben Frauen häufiger zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist, jetzt ein Beispiel, oder früher gehen müssen, dann wäre man als Arbeitgeber oder auch als Arbeitgeberin ja, wenn man so will, gut beraten, da so zu handeln.
Sozusagen, nur weil es im Durchschnitt so ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es jede Familie so macht. Wir sprechen hier von statistischer Diskriminierung, also Arbeitgeber haben einen Wert im Kopf, der mag richtig oder auch falsch sein, wie die Produktivität einer bestimmten Gruppe von Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen ist. Und das heißt aber noch lange nicht, dass dieser Gruppendurchschnitt auch auf jedes Individuum zutrifft. Und so ist es eben bei den Müttern und den Nichtmüttern auch.
Auf der anderen Seite, Männer, die Väter sind, müssen ja auch immer mehr Erziehungsaufgaben übernehmen, völlig zu Recht. Warum traut man denen zu, dass sie die gleiche Leistung im Job bringen, als wenn sie keine Kinder hätten? Weil das ist ja auch ein Ergebnis ihrer Studie.
Na, weil die Arbeitsaufteilung tatsächlich noch so ist, dass die Väter, selbst wenn sie Elternzeit nehmen, sozusagen viel kürzer Elternzeit nehmen und dass eben das Zuhausebleiben, wenn das Kind krank ist, das frühe Abholen aus der Kita und so weiter, tatsächlich hauptsächlich von den Frauen geschultert wird. Ihr Einwand allerdings sozusagen, dass sich das jetzt ändert, das hat mich in einer anderen Studie interessiert und das habe ich auch da untersucht. Ich hatte einmal sozusagen im anderen Experiment Bewerbungen verschickt von jeweils Müttern und jeweils Vätern. Und die hatte ich für ebenfalls 3 Jahre altes Kind für unterschiedlich lange Zeit Elternzeit nehmen lassen. Und da hat mich interessiert, passiert den Vätern das Gleiche wie den Müttern, wenn sie lange Elternzeit nehmen und signalisieren, dass sie zu Hause auch Mitverantwortung tragen. Und da war der paradoxe Befund, dass die Väter mit der langen Elternzeit keineswegs seltener eingeladen wurden zum Vorstellungsgespräch als die Väter mit der kurzen Elternzeit.
Das heißt, die Männer können fast nichts falsch und die Frauen fast nichts richtig machen.
Das ist leider der sehr deprimierende Befund beider Studien, ja.
Jetzt fordern Sie, dass private Infos, in diesem Fall eben hat man ein Kind, hat man kein Kind, dass die grundsätzlich raus sollen aus den Bewerbungen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas Ähnliches gefordert wird. Es gibt auch andere Formen von Diskriminierung, zum Beispiel herkunftsbezogene oder rassistische Diskriminierung. Aber da hat es eigentlich bislang vom Gesetzgeberseite wenig Fortschritte gegeben. Wird es sowas jemals geben, so etwas wie eine anonymisierte Bewerbung oder eine entpersonalisierte Bewerbung?
Ich glaube eigentlich, dass wir dahin sollten, sozusagen, weil wirklich wichtig ist, sozusagen, was jemand kann, was jemand geleistet hat. Und das fände ich wichtig. Steht natürlich jedem frei, welche privaten Informationen er in seinen Lebenslauf schreibt oder nicht. Aber was man eben auch sehen muss, wenn Information nicht explizit drin ist, dann kann es natürlich passieren, dass es zu Zuschreibungen kommt. Wenn sich dann eine junge Frau bewirbt, dass ich dann denke, naja, die hat vielleicht ein Kind, schreibt das aber nicht. Also das ist, was wir aus anderer Forschung wissen, dass sowas oft passiert. Und darum ist es schon wichtig, dass es da eine einheitliche Regelung gibt. Eine gesetzgeberische Regelung wäre gut, aber das könnten natürlich auch Organisationen in ihren Stellenausschreibungen machen. Organisationen, die daran interessiert sind, ein faires Bewerbungsverfahren zu haben und tatsächlich auch die besten Bewerberinnen und Bewerber nachher zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Also man könnte in eine Stellenausschreibung reinschreiben, bitte sehen Sie davon ab, private und für den Job nicht relevante Informationen im Lebenslauf zu haben oder indem man sozusagen Bewerbungsmasken online stellt, wo eben gar kein Platz dafür ist, diese privaten Informationen mit aufzunehmen. Ich finde auch sowas wie Alter und Herkunft gehört nicht in Lebenslauf und auch das könnte man damit vermeiden.
Das sagt Lena Hepp, Soziologin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Frau Hepp, vielen Dank.
Gerne.
Wer auf die Uni geht, der will sie irgendwann verlassen, am besten mit einem Abschluss in der Hand. Klar, gilt nicht nur für Unis und Hochschulen, gilt auch für sogenannte Kinderunis. Die gibt es ja seit etwa Anfang der 90er Jahre und eine wichtige Idee daran war und ist immer noch natürlich auch Nachwuchs generieren und den frühzeitig an die Hochschule binden. Und wie kann man diesen Nachwuchs besser an sich binden, indem man Diplome verleiht? Das macht zum Beispiel die Uni Bonn. Ich meine natürlich die Kinder-Uni Bonn. Kantrit Sanders war dort bei einer Absolventenfeier für uns dabei.
4, 3, 2, 1, 0. Bei Null geht's los in der Kinder-Uni Bonn. Immer nach dem Rückwärtszählen startet die Vorlesung für 8- bis 13-Jährige 6-mal pro Semester. Hier erfahren Sie, wie aus Apfelsaft Pipi wird, wie man aus alter Musik neue macht, Stichwort Sampling, oder wie Computer Gesichter erkennen. Richtig tolle Themen finden Jan, Nuselba und Paul.
Ja, mich interessiert Mathematik und wo Experimente drin sind, wie zum Beispiel letztens wurde da ein Bernstein angebrannt. Er ist geschmolzen und es roch sehr streng.
Das kann man auch freiwillig machen und es ist auch was Gutes, weil das kostet auch nichts.
Das ist so, dass man in die Uni geht, aber dass es extra für Kinder so interessant ist.
Diesen Spagat müssen die Dozenten der Kinderuni schaffen. Nicht nur die Spezialisten unter den Jungen und Mädchen zufriedenstellen, sondern auch die jungen Ersthörer erreichen und binden. Torwald Resch vom Mathematischen Institut der Universität freut sich drauf. Sein Thema heute sind Täuschungen in der Mathematik.
Ja, uns erwartet spannende Mathematik. Ich versuche, die Russellsche Antinomie mithilfe von Pinocchio kindergerecht darzustellen. Das heißt, viel Spaß und lachende Gesichter zu produzieren. Mal schauen, ob es mir gelingt.
Pinocchio wird gebraucht für die logische Herausforderung, die jetzt zu lösen ist. Sagt er die Wahrheit oder lügt er, wenn er sagt, ich lüge jetzt? Rote Backen und einige Aha-Erlebnisse im begeisterten Hörsaal.
Das heißt, wenn Pinocchio lügt. Ich weiß es nicht mehr. Das hat mich so in die Irre geführt.
Okay, geht es mal langsam durch. Schaut mal genau hin. Man muss da genau hinschauen.
Wer Kinder erreichen will, muss sehr viel wissen. Vorlesung an der Kinderuni heißt eben nicht vorlesen. Torvald Resch kann das. Und so gibt es für ihn nach einer Stunde ein klares Lob.
Ja, also ich fand die optische Täuschung auch ganz gut. Da hat man sich richtig in die Irre geführt.
Und heute durften auch eigentlich alle Kinder mitmachen, wenn sie mitmachen wollten. Weil man durfte ja auch reinrufen, wenn man das wusste dann. Und man musste sich nicht melden wie in der Schule.
Ich fand gut, dass er nicht die ganze Zeit gelesen hat, sondern auch uns praktisch ins Boot geholt hat. Also ganz viel mit uns gemacht hat, uns angesprochen hat.
Allein für solche starken Lernmomente kommen viele der 8- bis 13-Jährigen regelmäßig. Doch ein zusätzlicher Reiz ist für manche, dass man nach 2 Studiensemestern an der Kinderuni eine Auszeichnung bekommen kann.
Erstens, man lernt und zweitens, wenn man 10 von 12 Vorlesungen hier war, kriegt man am Ende auch ein Diplom.
Dass man weiß, okay, ich war bei den Vorlesungen, ich habe was geleistet in der Uni.
Es ist ein großer Tag, weil die Kinder ja auch sehr viel dafür getan haben. Das möchten wir auch gerne würdigen.
Ergänzt Andrea Grugel, die das Kinderuni-Team leitet. Zur großen Diplomverleihung gibt es Live-Musik. Die Prorektorin hält eine fröhliche Ansprache und zum Stehempfang stehen Saft und Gummibärchen bereit. Die Stiftung eines Bonner Industriellen ist Sponsor.
Diplom kommt in diesem Jahr.
Und endlich werden die rund 80 Diplome feierlich ausgehändigt.
Ja, das lohnt sich sehr, weil wir viele Kinder und dann später Jugendliche bei unseren Veranstaltungen wiedersehen. Also zum Beispiel bieten wir ja für die ab 13-Jährigen Wissenschaftsrallyes an. Da sehen wir sie wieder und wir sehen sie auch beim Ersti-Welcome und wir sehen sie auch bei der Absolventenfeier wieder. Also von daher, ja, natürlich lohnt sich das.
Auch für Nur selber, 12 Jahre alt, Diplomantin der Kinderuni, Berufswunsch Ärztin. Nur 2 Semester an der Universität für Kinder in Bonn haben ihr gezeigt, dass dies ihre Welt werden könnte.
Als ich zum ersten Mal hier hingekommen bin, dann dachte ich so, oha, das ist voll cool, so als Uni-Student so hier zu sein. Ich bin noch ein Kind, aber ich kann diese Emotion von den Uni-Studenten jetzt schon so hören. Deshalb komme ich auch hier hin.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Und jetzt begeben wir uns auf Schatzsuche. Besser gesagt, Lehramtsstudierende aus Bochum tun das. Und der Schatz, den sie suchen, ist guter Unterricht. Was die Praxis angeht im Lehramtsstudium, da hat sich ja einiges schon geändert in den vergangenen paar Jahren. Der Praxisschock mit Beginn des Referendariats, der ist schon nicht mehr so groß wie früher. Aber trotzdem kennen die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer nur einen Bruchteil der schulischen Vielfalt in Deutschland. Und wer seinen Horizont erweitern will, der geht eben auf Weltreise. In diesem Fall auf Schulreise.
Ja, weil man eben an der Uni doch relativ viel Theorie hat. Und ich glaube, alle von uns waren beseelt von dem Gedanken, ein bisschen in die Praxis zu tauchen und sich andere Schulen anzugucken.
Der Bochumer Lehramtsstudent Marc Völksen steht noch immer ganz unter dem Eindruck seiner Reise zu 5 Vorzeigeschulen, die er Mitte Februar zusammen mit Kommilitonen unternommen hat.
Weil wir letzten Endes doch oft an die Regelschulen kommen. Und es ist sehr, sehr spannend gewesen, einfach mal ganz andere Schultypen zu sehen, an die man sich vielleicht gar nicht rantraut oder an die man normalerweise gar nicht geht. Und es war einfach toll, das mal selbst gesehen zu haben.
Alle 14 Teilnehmer der Lernreise sind im Masterstudium und bereiten sich auf ihr erstes Staatsexamen vor. Trotzdem organisierten sie nebenbei ein studentisches Seminar, um die gemeinsame Reise vorzubereiten. Auch für Arjun Ranaraja eine wichtige Ergänzung seines Studiums in Bochum.
Wir zum Beispiel an der RUP werden halt für die Regelschule ausgebildet, Gymnasium-Gesamtschule. Da wir auch mitbestimmt haben, welche Schulen wir uns anschauen, waren natürlich auch interessiert an Schulen, die ganz andere Konzepte haben, für die wir nicht ausgebildet werden, sprich Reformpädagogik, Waldorfpädagogik.
Per Linienbus ging es zum Beispiel an die nahe Rudolf-Steiner-Schule, wo alle Reiseteilnehmer unter anderem eine Eurythmiestunde absolvierten. Für alle Beteiligten eine neue Erfahrung. Auch die Laborschule Bielefeld wurde besucht. Für Arjun Ranaratna gab es allerdings bei der offenen Schule Waldau bei Kassel die überraschendsten Einblicke.
Sowohl Schüler-Lehrer-Beziehung als auch Lehrer-Lehrer-Beziehung, die dann untereinander halt ganz viel Engagement an den Tag legen, was da alles für Möglichkeiten einfach entstehen können, wenn Lehrer engagiert sind. Und das hat mich auf jeden Fall stark geprägt und das nehme ich mir mit, dass man als Lehrer nicht nur auf sich selber schaut, sondern auch versucht, im Team zu arbeiten und dort dann Dinge bewegt.
Nadine Panto gehört zu einer Gruppe, die nun im kommenden Semester 2 weitere Lernreisen organisieren will. Vorher sollen in einem Seminar die Schulen ausgesucht und die Reise vorbereitet werden.
Für mich haben sich da so ein bisschen zwei Arten rauskristallisiert. Es gibt Schulen, die ihr Konzept erst nach und nach entwickelt hatten, die von vornherein eigentlich Regelschulen waren, die durch gezielte Schulentwicklung ein tolles Konzept aufgebaut haben. Da würde man sich wahrscheinlich nicht so irritiert fühlen. Es gibt aber auch Schulen, die einmal Tabula Rasa gemacht haben und einmal alles von null an neu gedacht haben. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Laborschule Bielefeld oder auch in der Freien Aktiven Schule in Wülfrath.
Dass sich genügend Interessierte für die Lernreise finden werden, daran hat Nadine Panto keinen Zweifel. Schon im letzten Semester meldeten sich 75 Studenten auf 15 Plätze.
Weil es extrem gewinnbringend ist, sich so intensiv mit den Schülern auszutauschen. Man ist überrascht, wie viele Ideen und wie viel Motivation eigentlich die Schüler entwickeln, wenn man erstmal den Raum dafür zulässt. Dann ist es nicht so, dass eben der Lehrer von 0 auf 100 alles planen muss und mit einem fertigen Konzept in den Unterricht kommt, sondern es ist viel offener. Die Schüler haben Mitsprache Recht und zögern auch nicht, ihre Ideen zu äußern.
Die Idee der Lernreise hatte Carina Mauksch an die Bochumer Ruhr-Universität gebracht, die hier Chemie und Französisch studiert. Das Konzept gibt es in Berlin schon länger und auch in Mainz und Koblenz wurden mehrfach Reisen durchgeführt.
Ich fand die Haltung der Lehrer einfach faszinierend, dass wir an allen Schulen beobachten konnten, dass die Lehrer einen unglaublich offenen Geist hatten, ihre Schule weiterzubringen und auch einfach Anpacker waren. Also jeder hat einfach gemacht und gesagt, okay, wir versuchen es jetzt mal und wir kriegen das jetzt hier irgendwie besser hin, hatten auch keine Scheu, mal was Neues auszuprobieren.
In Berlin unterstützt der Verein Kreidestaub bei der Organisation und Schulung von Gruppenleitern. Inzwischen gibt es gut 2 Dutzend Unis in ganz Deutschland, die mitmachen. Je nach Organisation der Unterkunft liegen die Kosten um die 100 Euro pro Studenten. In Bochum wurde die Reise vom Projekt InStudies der Uni finanziell unterstützt.
Eine Schulreise, um den eigenen Horizont zu erweitern. Kai Rüßberg hat das Projekt vorgestellt. Es wurde gerade gemeldet, dass in Italien alle Schulen und Hochschulen geschlossen werden sollen aufgrund des Coronavirus und das bis Mitte März. Aber jetzt hat die italienische Regierung erst einmal dementiert. Die Schulministerin hat erklärt, die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Das solle, Zitat, in den kommenden Stunden geschehen. Italien ist ja mit mehr als 2.500 Ansteckungen deutlich stärker betroffen als Deutschland. Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich die Nachrichten. Dann wie immer Corso Kunst und Pop heute mit Susanne Lurweg. Und die spricht dort unter anderem über die Kulturgeschichte der Shisha-Bars. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.